Bevor es losgeht, danken wir Roger Bannert für die tolle Unterstützung. Feinkost Bannert ist euer Edeka-Markt in Hamburg in der Haxheider Straße. Edeka Bannert ist Montag bis Samstag für euch da von 7.30 Uhr bis 20 Uhr. Viel Spaß!
Er hier und Imsen. Ment mit Mund.
Jawohl, raus aus dem geistigen Minus, rein in das unterhaltsame Plus. Dafür sind wir da für euch heute, Freitag, 29. Mai 2026. Er hier und Imsen, der Big Mac unter den Podcasts mit eurem Gastronom aus der Schweiz, Stefan Mund ist da.
Und eurem Radiomoderator von Radio Hamburg, John Ment.
Ja, folgt uns bei Insta unter Er hier und Imsen und schreibt uns doch mal, wie ihr reagieren würdet. Folgendes ist mir tatsächlich passiert, ist schon ein bisschen her, es war direkt vor Ostern ein Tag, an dem man auf keinen Fall einkaufen geht. Wirklich gar nicht. Ich aber schon, ich war einkaufen, direkt vor Ostern. Es war knallevoll bei Rewe. Die Autos standen schon Schlange vor dem Parkplatz. Ich hatte eigentlich da schon abdrehen müssen. Ich war dann irgendwann drauf, stand hinter einem Getränkemarkt und habe dann gewartet, blinkt, um einen Parkplatz zu bekommen, auf den ich lange gewartet hatte. Und dann fuhr das eine Auto da raus und ich freute mich schon, dass ich da reinfahren kann. Und zack, fuhr von der anderen Seite einfach jemand da rein.
Ja.
Also auf meinen Parkplatz.
Ja, da fuhr der einfach besser als du.
Ja, möglicherweise. Ich hatte dann auch zwei Optionen. Also entweder mich trollen und wegfahren und warten auf den nächsten Parkplatz. Oder, ihr merkt schon, wo das hinführt. Oder ich peter mich dermaßen hoch. Ich steige aus, suche die Konfrontation. Ich habe mich dann, um mein Ventil zu entleeren, für Variante B entschieden.
Tatsächlich.
Und zum Glück ist alles gut gegangen.
Hätte aber auch schief gehen können.
Hätte schief gehen können. Es war, ich sag nur eins, es war maximal unwürdig. Wie hättet ihr entschieden? Also ich musste mich für Variante B entscheiden. Ich bin dann rüber an dessen Auto, habe an die Fahrerscheibe geklopft. Das war eigentlich schon sehr übergriffig von mir. Macht man eigentlich gar nicht. Er hat dann seine Tür aufgemacht, das war ein Handwerker. Und ich habe ihm gesagt, Sie wissen schon, dass Sie auf meinem Parkplatz gefahren sind. Er sagte, ja, aber da hinten ist auch noch einer frei. Ich sage, nee, aber ich wollte schon diesen hier haben. Ja. Ich merke so, wie das in eine Richtung ging, die jetzt nicht so richtig gut war. Wir haben uns dann irgendwann nur noch angepöbelt mit allen Schimpfwörtern, die euch jetzt so einfallen. Wirklich. Und noch mehr. Und am Ende wollte er dann eine Schlägerei. Und ich habe mich dann da gepflegt zurückgezogen, Rückzug, hat mir mein Körper gesagt, weil ich habe mich noch nie geprügelt, mein ganzes Leben nicht. Aber wie hätte unser heutiger Gast, Bestseller-Autorin Sabrina Rizzo, das gelöst da auf dem Parkplatz?
Ja, hallo liebe Sabrina.
Hallo, moin, ich freue mich.
Sabrina, wie wärst du umgegangen mit der Situation? Hättest du dich auf die Konfrontation eingelassen und hättest das gepflegt, geschickt, charmant gelöst? Oder hättest du einfach gewartet, bis der nächste Parkplatz frei wird?
Du, John, das kommt auf den Tag an. Also erwischt man mich, ich habe ja auch zwei Füße, ne? erwischt man mich auf dem falschen Fuß, wäre ich auch Plan B gelaufen.
Ja, okay. Kann auch wahnsinnig befreiend sein.
Ja, also man darf ja auch durchaus mal anderen sagen, dass was nicht funktioniert. Ne? Man muss nicht immer High-Kommunikationslevel sein. Bin ich ja auch nicht, ne? Sondern ja. wenn man das abruft bei mir, dann kann ich das sehr gerne. Aber privat gibt's auch mal einen guten und einen schlechten Tag, ne? Und dann suche ich auch die Konfrontation. Warum nicht?
Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich habe es dann ja auch gemacht und ich war hinterher auch ganz froh. Ich bin dann zu Edeka gefahren. Das hat sich das aufgelöst. Aber ja, ich hatte dann auch keinen Bock, den Typen nochmal zu sehen. Aber
John, ich kann das übrigens ebenfalls von mir behaupten, ich habe mich in meinem Leben noch nie geprügelt. Ich weiß also auch gar nicht, wie das geht. Und das ist die absolute Wahrheit. Sabrina, du kannst mich nicht sehen, aber du musst mir einfach glauben. Ich sage die Wahrheit. Ich habe mich noch nie geprügelt, denn ich habe mal eine Situation erlebt mit einem meiner besten Freunde im Auto. Da war eben auch jemand sehr unschön und der hatte so einen kleinen Fiat 500. Und an der Ampel, als wir dann wild gestikulierten, wie doof er ist, dann stieg er nicht nur aus, eigentlich hat er sich das Auto ausgezogen. Das war so ein 2 Meter Hühne, hoch wie breit. Und dann waren wir doch recht froh, dass wir da nicht jetzt auf dicke Hose gemacht haben, weil das wäre absolut in die Hose gegangen. Anschließend. Ja, da sollte man auch immer ein bisschen aufpassen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dann wird es auch diesen Podcast heute nicht geben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Liebe Sabrina, dein aktuelles Buch, das Rizzo-Konzept, zum zweiten Mal heute in unserem Podcast. Du bietest Lebenshilfe, sagst den Menschen, was sie wissen müssen, um andere Menschen zu durchblicken. Unser Konzept kennst du bereits, Sätze beenden. Dein erster Satz heute. Menschen sind im Grunde relativ leicht zu durchblicken, denn...
Im Grunde genommen haben wir alle das gleiche Verhalten und die gleichen Bedürfnisse.
Ist das so? Kann man das so pauschalisieren, dass man sagt, dass eigentlich egal wie empathisch oder nicht empathisch, wie abgebrüht jemand ist oder von Berufswegen her vielleicht auch nichts zeigen darf von seinen Emotionen, kann man trotzdem sagen, dass es so ein Patentrezept gibt, um Menschen zu durchblicken?
Ja, ich habe ein Verfahren entwickelt tatsächlich. Das geht einher mit meinem Ritzel-Konzept. Das ist das sogenannte EFIT-Verfahren, wurde auch an einer deutschen Hochschule bereits als hochschulgeprüfter Studiengang akzeptiert. Mhm. Das heißt, das Herzstück dieses hochschulgeprüften Wirtschaftskriminologen ist mein EFIT-Verfahren. Und in diesem erkläre ich, wie man 10 unterschiedliche Typen von Menschen anhand ihres Verhaltens und ihrer Wirkweise entlarvt.
Oh, das ist so unglaublich spannend.
Ja, aber
das
wirklich.
Ist so geil. Und Sabrina, wenn ich nicht durchblickt werden will, dann muss ich...
Dann musst du dich ziemlich lange anstrengen bei mir, denn irgendwann bröckelt die Fassade.
Ach, geil. Okay.
Das wäre ja...
ich bin froh, dass es ein Podcast ist jetzt. Richtig
ja,
schön.
Ja. Du bist ja nicht nur Verhaltensexpertin, Analystin und Autorin, sondern, und jetzt kommt der Teil, den ich so wahnsinnig spannend finde, sondern auch Polizeicoach und Profilerin. Somit hast du schon mal in die tiefsten Abgründe der Seelen der Menschen geschaut, schauen müssen, wie auch immer. Dein wichtigstes Instrument, die Dinge, die du auf Arbeit erleben musst, nicht mit nach Hause zu nehmen, dass sie dich nicht beschäftigen, ist?
Das Ziel, solche Menschen mit Hilfe natürlich der Arbeit der Kriminalpolizei hinter Gitter zu bekommen.
Und dann, das kannst du dann auch, ist es für dich dann so, dass du sagst, ich schalte jetzt ab, Arbeit ist für heute getan, ich gehe jetzt nach Hause und es wirkt es nach. Also beschäftigt dich das, bist du, ich meine, es gibt ja sicherlich Dinge, wo man sagt, das kann sich der normale Mensch gar nicht vorstellen, zu was ein menschlicher Verstand fähig ist. Kann man das einfach als Arbeitsvorgang ablegen und sagen, so, jetzt war es das für heute?
Also, wenn es tatsächlich um extreme Dinge geht, wie Kindermorde zum Beispiel,
ja.
Die beschäftigen mich so lange, bis der Fall dann tatsächlich geschlossen werden kann.
Mhm.
Das ist aber, wie soll ich das sagen, wenn ich weiß, ich kann daran weiterarbeiten und das, mein Ziel ist es ja, die Kriminalpolizei darin zu unterstützen, dass es zu einem Geständnis kommt. Das heißt, für mich ist das Arbeiten dann eigentlich eher eine Erleichterung, jetzt arbeiten zu können, weil ich ja weiß, worauf es hinausgehen soll. Und ist der Fall abgeschlossen, gibt es nichts Schöneres für mich, als zu wissen, dass dieser Mensch nächste Zeit an einem anderen Kind nichts antun kann. Ja.
Ja, das habe ich in einem Podcast, wo du auch zu Gast gewesen bist, habe ich das schon gehört. Das ging um einen Fall, der schon 27 Jahre später nochmal aufgerollt wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo es um einen Mädchenmord ging, wo du auch aktiv dann zu Rate gezogen wurdest und ja dann auch endlich dann es zu einer Verurteilung gekommen ist.
Ja,
das ist ja dann schon, glaube ich, auch sehr befriedigend, ne, dass es halt jemand noch seine gerechte Strafe bekommt, sofern man davon sprechen kann.
Ich hatte tatsächlich am nächsten Tag in der Stadt Jena eine Schulung. Also vorher war ich noch bei der Kriminalpolizei und wir hatten den großen Erfolg. Bin dann am nächsten Tag bei einer Akademie zu einer Schulung gebucht gewesen. Da ging es eben auch um Menschenlesen. Und bin dann über den Marktplatz, weil ich früh eben so über den Marktplatz schlendern wollte, waren ja viele Sachen im Kopf, und habe so meinen Kaffee geholt und sah dann den typischen Zeitungsständer, und auf dem stand dann eben Täter nach 27 Jahren gefasst und überführt. Das ist ein Gefühl, das kann man sich dann nicht vorstellen. Ne?
Ja.
Das ist schon, also das bleibt für ein Leben, dieses Gefühl.
Ja, das ist fantastisch. Das ist wirklich unglaublich. Also, und da kann man dir ja nur in jeder Beziehung dankbar sein, sicherlich auch die Familie, wo also Dinge geklärt wurden, die vielleicht sonst offen geblieben wären. Ich gehe mal so ein bisschen zurück in den Unterhaltungsbereich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber wenn ich mich mit dir beschäftige und Profilerin und höre, wie du Menschen liest, da muss ich so ein bisschen an den Film Das Schweigen der Lämmer denken mit Clarice Starling, Jodie Foster, die ja versucht, Hannibal Lecter, den Hannibal the Cannibal zu lesen.
Mhm.
Ist das so ein bisschen, geht das so ein bisschen auch bei dir in die Richtung, dass du auch mit so merkwürdig kranken Menschen zu tun hast, die du dann lesen musst für die Polizei?
Ja. Ja, also so ist das. Also ich stehe nicht, ich persönlich kontaktiere diese Menschen nicht. Also ich darf jetzt auch nicht aus der
nein, schon klar.
ne, aus irgendwelchen Bereichen reden. Klar. Ich darf auch nicht über alle Fälle reden, aber so ein Fall, so in etwa in die Richtung ging das schon, weil er eben hochpsychopathisch war. Und das sind natürlich Menschen, die sind extrem schwer zu knacken.
Ja, ne? Das
weil da ist ja überhaupt kein Wertesystem. Also wo setzt man da an? Da gibt es natürlich auch Hebel, die möchte ich jetzt auch nicht
umdrehen. Ja, logisch, klar.
Aber das ist reine Kommunikation. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern ich erkenne bei einem Menschen seine Achillesferse und gebe ihm das, was er braucht, um mit uns zu kooperieren. Das ist aber auch das Herzstück des EFIT-Verfahrens. Ne? Also wie mache ich das? Und das kann man tatsächlich grob in zehn Typen einsortieren und die spiegeln sich dann im Gespräch, spiegelt sich der ein oder andere Typ raus und dann weiß man auch, ja, hier Attacke, das ist die Kommunikation, die braucht der Mensch.
Also als ich die Serie Harry Hole gesehen habe, ich dachte mal, der heißt Harry Hole, aber Harry Hole ist ja eine nordische Serie von Joe Nesbø, da geht's ja auch im Grunde um Profiler, Harry Hole halt. Und ich habe mir das immer vorgestellt, deine Arbeit ein bisschen so wie im Film, so, weißt du, da bist du in so einem Raum mit so ganz vielen Fotos, die dann mit Strichen verbunden werden und so. Aber das ist ja dann im Grunde eine ganz andere Arbeit, die du machst, ne?
Also ich hatte einen Wirtschaftsfall. Auch, da musste ich tatsächlich auch so arbeiten, um Strukturen zu erkennen, wer mit wem und die Seilschaften dann im wahrsten Sinne des Wortes zu erkennen, um dann aber einen bestimmten Täter, also Innentäter, sagt man dazu, in dem Bereich zu analysieren. Aber im Grunde genommen ist es so, dass den Schwerpunkt machen die Leute bei der Sonderkommission, die erarbeiten den Fall, die arbeiten den Modus operandi raus. Und dann komme ich, wenn es den Beschuldigten gibt oder mehrere Beschuldigte gibt, dann komme ich erst ins Spiel. Also ich bin nicht diejenige, die das Ganze mit ermittelt. Ich habe mit Ermittlungsarbeit überhaupt nichts zu tun. Ne? Das meint man aber immer, dass der Profiler dann an den Tatort geht und mitguckt. Nee, das sind die typischen Fallanalytiker in Deutschland. Das sind hervorragend ausgebildete Menschen bei der Kriminalpolizei, die auch Jahre auf dem Buckel haben müssen, um überhaupt als Fallanalytiker ausgebildet zu werden. Also das sind die Profis, ja, Axel Petermann, ganz typisch, ne?
Ja.
Das ist so der typische Profiler, das ist der Fallanalytiker. Der macht das, ne? Das ist ein Unterschied zu den amerikanischen Profilern. Das verstehen wir nur in Deutschland nicht so.
Entschuldigung, red weiter, ja.
Wenn man sagt Profiler, dann heißt es ja, also ich nenne mich eigentlich nicht aktiv Profilerin, das machen andere für mich, aber das heißt so viel wie, ich schaue mir den Menschen an und analysiere, wie man mit ihm jetzt in die Kommunikation treten muss, dass er kooperiert. Das ist mein Job.
Jetzt, okay, dann hat sich ja mein nächster Satz meine nächste Frage hätte sich dann auch schon fast erledigt. Ich habe das nämlich auch so verglichen, es gibt ja immer diese Jobs, diese klassischen, wo man einfach nur hoffentlich Glück hat, dass man jemanden hat, der es erstens lange genug macht, aus einem riesen Erfahrungsschatz schöpfen kann, Stichwort Anwälte, schwierige, knifflige Fälle oder Herzchirurgen, einfach mal so was gesagt. Und jetzt bin ich vielleicht Verdächtiger in einem Kriminalfall. Und eine Profilerin kommt, die jetzt vielleicht ihren ersten Fall hat und analysiert mich und ist der Meinung, jo, er war's. Und ich bin jetzt aber vielleicht einfach eine unsichere Persönlichkeit, die schon nervös wird und rot wird, wenn man ihr eine Frage stellt, die eigentlich ich richtig beantworte, wahrheitsgemäß beantworte, aber aus Angst, man könnte mir das nicht glauben, vielleicht Signale sende, die missverstanden werden können, die du als Profi schon längstens durchschaut hast. Aber in dem Fall bist du ja gar niemand, der sagt, der ist schuldig, der ist nicht schuldig, sondern du hilfst nur dabei rauszufinden, wie man die Nuss knackt.
Richtig. Also ich muss mich darauf verlassen, dass die Kriminalpolizeien so gut gearbeitet und ermittelt haben, dass sie den Richtigen vor sich sitzen haben. Ne? Also ich hatte auch schon den Fall, wo ich mir nicht sicher war, wo ich gesagt habe, hier stimmt was nicht. Der ermittelnde Beamte kam dann auch eine Zeit lang kam dann eben aus dem Vernehmungsraum zu mir hinter den Spiegel und sagt, Sabrina, bin mir nicht sicher. Dann waren wir uns beide nicht sicher, weil er hat zwar Indizien gezeigt, das ist ja das, was ich sehe. Ich sehe Indizien, aber nicht auf den Fall bezogen, den wir eben hatten. Ne? Er wurde ja beschuldigt einer Sache, hat also Indizien aufgezeigt, aber nicht in dem Fall, wegen dem er eben in der Vernehmung saß. Und dann hat sich tatsächlich hinterher herausgestellt, dass er tatsächlich nicht der Beschuldigte für den Fall war, aber dennoch ein Täter war. Oh. Denn in der Zeit, als wir die Vernehmung durchgeführt hatten, hat eine Durchsuchung bei ihm stattgefunden. Und während der Durchsuchung hat man Material gefunden, auch Videomaterial und so weiter, das ihn als Täter zwar nicht für den Fall, sondern für andere Fälle enttarnt hat. Also war klar, die Indizien, die man gesehen hat, wenn einer schuldig ist, die habe ich wahrgenommen. Aber dass das ein anderer Fall ist, das kann ich natürlich nicht sehen.
Das ist ja spannend.
Ich kann nur sehen, hier stimmt was nicht.
Ja. Sabrina Ritz im Podcast bei Erhi und Imsen. Sabrina, unsere Hörer und Hörerinnen haben dich schon gesehen in der ARD, beim ZDF, bei Vox, SWR, viele Fachmedien auch zum Lesen. Dein spannendster Fernsehauftritt bisher war?
Bei der NDR Talkshow. Weil die NDR Talkshow das erste Format im deutschen Fernsehen war, das den Mut hatte, zu sagen, es gibt einen Menschen, der anhand eines Gesichtes herauslesen kann, ob es sich hier um einen, ich sag mal, ich überspitze das jetzt, damit man das kontrastiert, das jetzt bewusst, damit man das versteht, an dem man erkennen kann, ob das ein Wirtschaftsverbrecher ist oder ein Sexualstraftäter ist. Okay. Und das kann ich aus Gesichtern rauslesen. Wenn ich Gesichter sehe, kann ich erkennen, in welche Richtung geht die kriminelle Energie.
Wahnsinn.
Das kann man erkennen.
Ja, das fand ich, Entschuldigung, ich habe schon wieder unterbrochen, oder?
Nee, alles gut.
In meinem Kopf überschlägt sich schon wieder. Ich habe nämlich auch in einem, ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Podcast war oder wieder ein weiterer Podcast, wo du zu Gast warst. Da ging es darum, dass du gesagt hast mal, dass du aus einem Bild mehr erkennen kannst als aus einem Video bei einer Person und hast das dann auch recht schön erläutert anhand der jeweils trainierten Gesichtsmuskeln, die unterschiedlich ausgeprägt sind bei den unterschiedlichen Menschen. Und das ist alles so nachvollziehbar. Und eben, jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein wahnsinniger Serienverbrecher und verfolge, was jemand, eine Analytikerin wie du, Profilerin, wie auch immer, was die so macht und überlege jetzt muss ich halt einfach mal den sympathischen Gesichtsmuskel ein bisschen trainieren, damit man mir das alles nicht mehr ansieht. Das ist einfach unfassbar. Und trotzdem hat es bisher immer funktioniert. Du bietest auf deiner Website an schnelle Beratung plus Mimikmustererkennung mit Handlungsempfehlungen. Es gab bisher keinen Fall, wo das nicht funktioniert hätte, weil?
Weil die Muskulatur im Gesicht nicht lügt.
Das ist verrückt.
Also die trainierte Gesichtsmuskulatur. Ich habe natürlich auch eine temporäre Muskulatur. Das ist dann das Zucken.
Ja.
Ne? Ich glaube, Tietjen hat mich gefragt in der NDR Talkshow, was ist das, wenn das so am Auge zuckt? Habe ich gesagt, das ist Magnesiummangel. Diese Runde gebrüllt.
Ja, Bettina Tietjen auch sich totgelacht, ja.
Ja. Aber es ist ja auch so, ne? Man muss schon unterscheiden. Ist das jetzt ein emotionales Zucken, weil es hier um Verachtung geht, um Freude geht, die ich nicht zeigen darf? Oder geht es hier um Magnesiummangel und die Muskeln zucken halt? Das muss man, den Unterschied muss man dann schon erkennen. Aber ich mache das, wie gesagt, ich mache das seit mittlerweile fast 15 Jahren. Also wenn ich da nicht sattelfest bin in der Analyse, dann weiß ich auch nicht. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute dann buchen, mir dann ein Bild zeigen und ich gar nichts wissen will von dieser Person, sondern ich eintauche in diese Emotion, die sich da abzeichnet, ob das jetzt Trauer ist, Wut ist, weil da irgendwas noch nicht aufgeräumt ist. Und das differenzieren kann. Und ich treffe da halt wirklich den Nagel auf den Kopf, weil die Leute sagen, das ist unfassbar genau. Aber das mache ich nicht, weil ich irgendwie die Glaskugel habe, sondern weil ich ein Gesicht habe und dessen Muskulatur mir verrät, in welchem Gedanken der Mensch permanent kreist.
Ich wollte schon sagen, das ist ja nichts für den Hamburger Dom, ne? Also da brauchst du ja keine so eine fahrende Attraktion, wo noch Medikamente verkauft werden. Das ist einfach richtig, richtig toll, was du da machst. Und wenn jemand so gut Menschen lesen kann wie du, Sabrina, wirst du überhaupt noch privat eingeladen? Du musst doch alle Angst haben.
Ja, aber wirklich.
Ja, an der Stelle sage ich auch immer, ich habe keine Freunde mehr. Ich bin sehr einsam.
Alle im Knast.
Sind alle im Knast. Ja. Nein. Die Menschen, die, ich sag's mal so, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe, die sehen mich auch nicht permanent als die. Ich bin ja auch eine Privatperson, ne? Und ich kann den Schalter schon umschalten, dann, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich einen Fall oder es gibt irgendwie eine schwere Beratung, die ich jetzt habe, dann mache ich die Türe zu. Wenn ich dann zu zweit bin oder auch zu dritt bin, mache ich die Türe zu, dann weiß man, okay, ich brauche Ruhe, oder ich ziehe mich ganz zurück und bearbeite Fälle, dann bin ich drin. Aber ansonsten bin ich die private Person und habe auch alle Emotionen, die man sonst so, ja, fühlt. Ja.
Ne? Ich würde trotzdem sicherheitshalber eine Sturmmaske aufziehen, wenn wir bei dir essen gehen.
Von deinem letzten Banküberfall.
Sicher, sicher. Ja, gut.
Genau. Sabrina, am 19. November erscheint dein neues Buch Gegengift. Es geht um toxische Dynamiken. Und das Buch muss ich unbedingt kaufen, weil?
Weil das ein Kompendium ist der Mechanismen, die bei uns bewusst, aber auch unbewusst wirken und uns zu Handlungen nötig, die wir gar nicht machen wollen oder in toxischen Kreislauf hängen lässt, das uns nicht gut tut und wir nicht rausfinden. Und die Frage ist, warum?
Ja, Wahnsinn. Also Sabrina, ich höre schon, wir lesen das Rizzo-Konzept und bereiten uns vor auf dein neues Buch Gegengift, dann am 19. November. Und freuen uns, dass du diesen Podcast unfassbar bereichert hast. Ja, schon vor 2 Wochen. Hört euch das bitte unbedingt an, wenn ihr Teil 1 verpasst habt. Teil 2 heute, vielleicht ja irgendwann mal Teil 3, wenn wir dürfen. Und sind einfach wahnsinnig dankbar und hoffen, dass es dir bald besser geht. Du hast ja eine leichte Erkältung. Auf jeden Fall nochmal gute Besserung an dieser Stelle.
Genau.
Dankeschön, Dankeschön.
Und ich freue mich jetzt schon auf Gegengift. Dann komme ich vielleicht irgendwann aus dieser toxischen Beziehung mit meinem Podcast-Partner John raus.
Ja? Und ich könnte ihn noch eine Rubrik reinquetschen. Ich bin ja gerade dabei zu schreiben.
Ja.
Danke für die Anregung.
Sehr, sehr gerne. Ich helfe doch, wo ich kann.
Und irgendwas mit dem Blasrohr, bitte.
Und wenn ich das nicht auf natürlichem Wege schaffe, dann finde ich einen anderen Weg und dann sehen wir uns vielleicht mal face to face. Wer weiß das schon, liebe Sabrina. Ganz herzlichen Dank, dass du Gast bei uns im Podcast Erje und Imsen gewesen bist. Und ich beende wie immer den Podcast ein bisschen abgewandelt. Wieder ein Tag näher am Knast.
Er hier und Imsen. Ment mit Mund.